Im Mai 1989 beschaffte der Generaldirektor Wolfgang Biermann 20.000 Damenunterhosen für die Mitarbeiterinnen des Kombinats Volkseigener Betrieb Karl Zeiss Jena. Das Ganze wurde als, Zitat, berühmt-berüchtigte Schlüpferaktion bekannt. So bezeichnete im Jahr 1999 zumindest Katharina Schreiner diese Aktion. Sie war damals die Frauenbeauftragte des Kombinats. Wie kam es eigentlich dazu? In der Zeit, also im Mai 1989, gab es seitens der DDR Probleme beim Import von Baumwolle. Das heißt, die Nachfrage nach Damenunterwäsche konnte zeitweise nicht gedeckt werden und die Warenhäuser in Jena waren scheinbar leer. Und Wolfgang Biermann, also der Generaldirektor, der dachte sich, er nimmt die Sache mal selbst in die Hand.
Also die ganze Aktion ist natürlich ein Paradebeispiel für einen benevolenten Sexismus. Also das heißt für ein sehr stark patriarchalisches Verhalten, ja, das er an den Tag legt. Also der gönnerhafte Betriebsdirektor stellt seinen Frauen die Mangelware, die auch noch ein intimes Produkt darstellt, quasi zur Verfügung.
Sagt Henrike Vogtländer, sie forscht zu Geschlecht und Herrschaft im Betriebsleben der DDR. Henrike hat mit ehemaligen Beschäftigten des Betriebs Karl Zeiss Jena über die Schlüpferaktion gesprochen. Darüber werden wir gleich noch mehr hören und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was diese Aktion eigentlich über die Vorstellung von Geschlecht und Sexualität, aber auch über die Hierarchieverhältnisse in Betrieben der DDR erzählt.
Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des ZZF-Podcasts. In den nächsten 8 Folgen werden wir euch verschiedene Forschungsprojekte aus dem ZZF vorstellen. Wir starten mit Henrike Vogtländer. Im November 2022 hat Henrike ihre Dissertationsschrift verteidigt. Sie hat den Titel Geschlecht, Sexualität und Herrschaft in DDR-Industriebetrieben von 1965 bis 1989. Die Arbeit ist mittlerweile auch als Buch erschienen, also kann auch gerne erworben werden. Und in der Arbeit selbst geht es darum zu schauen, wie sich Sexismus im Arbeitsalter der DDR geäußert hat. Dabei hat sich Henrike einige Betriebe vorgenommen und genauer angeschaut. In der Geschichtswissenschaft nennen wir das übrigens Mikrohistorie. Fallstudien. Und diese Herangehensweise kann helfen, den Blick auf die Menschen selbst zu richten. Also nicht nur zum Beispiel den Betrieb in den Blick zu haben, sondern vor allem auch die Menschen, die da drin arbeiten und natürlich auch deren soziale Beziehungen. Wie genau Henrike auf dieses Thema gekommen ist, das erzählt sie uns am besten selbst. Hallo Henrike, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich an dieses Thema gekommen?
Ich bin tatsächlich an das Thema gekommen über ein anderes Thema und zwar über mein damaliges Masterarbeitsprojekt. Und zwar ging es da um rechtsextreme Frauen in der DDR. Und was mir aufgefallen ist, ist die widersprüchliche Wahrnehmung von Frauen, die auch oft auch von einem Sexismus geprägt ist. Und das hat mir irgendwie nicht so richtig Ruhe gegeben. Und dann dachte ich, irgendwie möchte ich mal dann stärker nachschauen. Und dann fiel mir auch auf, dass quasi in der ganzen Forschung, und da gibt es recht viel zu Frauen- und Geschlechterpolitik in der DDR. Also das ist ein Bereich, der ist jetzt nicht wirklich beforscht, sagen wir mal so, gerade was so die Gleichstellungsmaßnahmen und so betrifft, dass recht wenig quasi, ja, mit einem vielleicht aktuelleren Blick drauf geschaut wurde, gerade was so wirklich interpersonale Interaktion, also was wirklich zwischenmenschliches Verhalten und so betrifft. Ja, wie funktionieren Menschen untereinander, abgesehen von immer von so einem Top-Down-Blick. Und das habe ich dann versucht rauszuarbeiten und dann kam ich zusammen mit meinem Betreuer, mit Thomas Lindenberger, dann auf den Betrieb als Ort, an dem man das ganz schön festmachen kann.
Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, das Thema Frauen und Geschlecht sei für die DDR schon ganz gut erforscht. Mir fallen da 2 Narrative auf, wenn ich mir die Literatur anschaue. Zum einen gibt es natürlich das Narrativ, was die DDR selbst auch von sich erzählt hat, nämlich, dass die Gleichstellung der Frau sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr wichtig sei. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, dann wird auch klar, die Beschäftigungszahlen von Frauen in der DDR waren sehr viel höher als gleichzeitig in der Bundesrepublik. Und da lag ja auch ein Fokus des DDR-Regimes drauf, also Frauen in Beschäftigung zu bringen. Und auch Frauen in der DDR selbst haben sich und nehmen sich auch heute noch, wenn sie über ihre Vergangenheit erzählen, als emanzipiert wahr. Gleichzeitig gibt es aber auch noch eine andere Seite der Geschichte, nämlich die Verteilung von Care- und Erwerbsarbeit. Und da waren Frauen alles andere als gleichgestellt. Wie gehst du denn mit dieser Debatte in deiner Arbeit um?
Ich versuche ehrlich gesagt in meiner Doktorarbeit genau diese Frage zu umgehen, weil ich glaube, dass sie ja nicht wirklich weiterbringt. Es gibt nämlich die Tendenz zu sagen, dass wenn man sagt, ja, die Frauen waren gleichberechtigt, dass man einer Beschönigung der Diktatur quasi so ein bisschen anheimfällt. Und gleichzeitig, wenn man sagt, nee, sie waren es nicht, dann hat man zu Recht auch ganz viele wütende Frauen aus der DDR, die dann sagen, nee, Moment mal, wir waren total gleichberechtigt und die sich auch zu Recht auch als emanzipiert wahrgenommen haben. Und ich glaube, diese Verengung auf die Frage, Emanzipation, ja, nein, Gleichberechtigung erreicht, ja, nein, zeigt quasi wieder, dass es so, dass die ganze Diskussion um Sexualität und Geschlecht so ein Stück weit sehr stark auch politisiert wurde im Nachhinein. Und ich versuche da ehrlich gesagt, mich so ein bisschen von der Frage, wie gesagt, Mythos Gleichberechtigung, Theorie und Praxis zu entziehen und wirklich mir dann in der Arbeit en Detail die ganzen Machtverhältnisse anzuschauen. Was ist da tatsächlich passiert? Wer sind die AkteurInnen? Welche Herrschaftsverhältnisse gehen von der Partei aus? Welche vom Staat? Welche sind aber auch Mechanismen der sozialen Kontrolle untereinander? Ja, besonders maßgeblich war ehrlich gesagt für das Schreiben von der Doktorarbeit der Einfluss von ost-mitteleuropäischen, osteuropäischen ForscherInnen, die dann einen anderen Blick drauf haben als deutsche Wissenschaftlerinnen vor allen Dingen. Die halt einfach nochmal betonen, wie wichtig schon auch nochmal das ganze Gleichberechtigungsparadigma war. Und dass diese Zeit wirklich eine Bedeutung über die ideologische Dimension hinaus hat, insofern, als dass das Gleichberechtigungspostulat den Frauen wiederum Handlungsfelder eröffnet hat. Also sie konnten sich darauf beziehen und konnten sagen, ja, Moment mal, wir sollen hier gleichgestellt sein. In Bezug auf Lohn, aber auch in Bezug auf eine gewisse Achtung der Frau. Denn das Gleichberechtigungspostulat hat auch quasi, darunter fiel auch ein Stück weit, dass Frauen auch gut zu behandeln seien, ebenbürtig zu behandeln seien und so weiter. Ich finde das einen sehr wichtigen Ansatzpunkt. Der spiegelt sich sehr viel wieder in meiner Arbeit. Also ich kann an vielen Stellen zeigen, wie quasi das Berufen auf die Gleichberechtigung wirklich Frauen helfen konnte, ihre Agenda und ihre Anliegen durchzusetzen. Das Ganze heißt aber wiederum nicht, dass es keinen Sexismus gab in der DDR. Den gab es ja trotzdem. Also ich meine, es war trotzdem eine patriarchale Gesellschaft. Und genau, das ist mein Ziel, das quasi nachzuziehen.
Und warum genau ist der Betrieb ein Ort, wo du sagen würdest, okay, da kann man genau diese verschiedenen Prozesse super gut beobachten?
Ja, der Betrieb ist in der DDR ja quasi ein Vergesellschaftungskern gewesen, also ein Ort oder eine Institution, an der ganz, ganz viele Punkte zusammengelaufen sind. Ne? Also der hat einmal sehr viel Infrastruktur geboten, Kinderbetreuung, aber auch zum Beispiel die Freizeit- und Feriengestaltung lief über den Betrieb. Wenn ich sage Betrieb, verstecken sich da immer mehrere AkteurInnen dahinter. Es können die Gewerkschaft sein, es kann die staatliche Leitung des Betriebs sein, es kann zum Teil aber auch die Parteiorganisation im Betrieb sein. Das heißt, im Betrieb selbst sind ganz, ganz viele Ferien zusammengelaufen. Darüber hinaus war einfach auch der Betrieb ein Ort durch diese Freizeitgestaltung auch, an dem sehr viele Beschäftigte einfach regelmäßig auch aufeinander getroffen sind, da viel Zeit miteinander verbracht haben und da wirklich auch Gelegenheit hatten, sich kennenzulernen. Und deswegen ist der Betrieb ein Schmelztiegel an Gleichberechtigungsmaßnahmen, die genau erst im Betrieb erfahrbar wurden, weil, das ist auch ein wichtiger Punkt, diese ganze Gleichstellungspolitik lief ja vor allen Dingen über die Arbeit. Ja, in einer Arbeitergesellschaft, die DDR war, war Arbeit die Schraube, an der Gleichberechtigung stattfinden sollte. Und deswegen war auch der Betrieb der Ort, wo die Umsetzung der Gleichstellungspolitik wirklich erfahrbar und zu merken war.
Schauen wir uns das Ganze also mal ein bisschen genauer an. Im Intro haben wir schon das Beispiel von Carl Zeiss Jena angesprochen. Bei der, Zitat, berühmt-berüchtigten Schlüpferaktion geht es nicht direkt um Gleichstellung, aber es ist doch ein Beispiel, was uns vielleicht heute mehr darüber erzählen kann, wie Geschlechter in der DDR wahrgenommen wurden und auch welche hierarchischen Strukturen zwischen den Geschlechtern vorgeherrscht haben. Du hast das Beispiel auch als Einleitung für dein Buch gewählt. Warum würdest du denn sagen, ist diese Schlüpferaktion für dich so zentral?
Also die ganze Aktion ist natürlich ein Paradebeispiel für einen benevolenten Sexismus. Also das heißt für ein sehr stark patriarchalisches Verhalten, ja, das er an den Tag legt. Also der gönnerhafte Betriebsdirektor stellt seinen Frauen die Mangelware, die auch noch ein intimes Produkt darstellt, quasi zur Verfügung. Interessant finde ich aber ehrlich gesagt daran, und das muss man sich dann auch wiederum verdeutlichen, dass diese ganze Aktion einen Riesenaufwand dargestellt hat. Der Plan war ursprünglich, einen Großhandelsbetrieb in Pößneck, das ist in der Nähe von Jena, zu beauftragen, dass der die Schlüpfer quasi stellt. Das hat aber nicht geklappt. Das heißt, der Generaldirektor bzw. sein Mitarbeiter mussten Kontakte nach Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz, quasi spielen lassen, damit dieser Betrieb wiederum seine Kontakte spielen lässt, um diese Schlüpfer, 20.000 an der Zahl, in Auftrag zu geben, damit diese 20.000 Schlüpfer abgerechnet quasi über einen anderen Betrieb den Weg in den Kombinat Karl Zeiss Jena finden. Also das heißt, es war ein, sagen wir mal, mit kreativen Maßnahmen durchgeführter Handel und Tausch, der zumindest einen Mitarbeiter mehrere Tage lang sehr gut beschäftigt hat. Und das macht das Ganze noch kurioser. Und das macht es auch ein Stück weit kurioser, weil man sich denkt, heutzutage würde betriebliche Fürsorge jetzt auch auf andere Bereiche niemals so weit gehen. Das macht mich immer ein bisschen nachdenklich. Und das zeigt natürlich aber auch, welche große Rolle der Betrieb hatte.
Und wie haben die Frauen des Betriebs diese Aktion damals wahrgenommen?
In meinen Interviews, die ich geführt habe, habe ich auch diese Aktion angesprochen. Und da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Rückmeldungen zu. Also ich hatte ein ganz spannendes Interview geführt in einem Seniorenclub von ehemaligen Beschäftigten aus dem VEB Karl Zeiss, aber auch dem Schottwerk, die ja quasi zusammen gehörten und die auch von der Aktion profitiert haben. Da gab es erstmal ein großes Bohai und die haben sich dann erstmal total freudig quasi daran erinnert. Und einer hat zum Beispiel gesagt, ja, dass der Direktor ihnen Unterwäsche organisiert hat, um den Frauen was Gutes zu tun. Ja, eine andere hat dann die Leistung von Wolfgang Biermann betont, der gesagt hat, ja, das war ein ganzer LKW voll, den er beschafft hat und es gab überhaupt nichts. Und ja, dann hat er das besorgt und das war total toll. Und andere haben dann wiederum gesagt, waren da total dankbar, dass er sich um die Frauen gekümmert hat, nur um die Frauen gekümmert hat. So. Aber es gab durchaus auch andere Stimmen. Es gab zum Beispiel eine Physikerin und Übersetzerin, die wirklich sehr deutlich gesagt hat, also für mich hat er garantiert keine Schlüpfer besorgt und die hätte ich auch nicht angezogen. Also da gab es auch sehr stark quasi in den Interviews dann auch ablehnende Tendenzen. Aber in diesem sehr, sehr lockeren Interview mit den SeniorInnen aus Jena kam nach einer Zeit, wo wir dann so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass dann doch eingelenkt wurde von wegen, naja, ein bisschen komisch war es doch. Und also irgendwie dann hieß es doch, ja, die ganze Stadt hat drüber gelacht. Und ganz ehrlich, ohne Schlüpfer ist jetzt auch keine Frau rumgelaufen, so ungefähr.
Ich finde es spannend dabei, ist sicher auch zu schauen, wie sich Diskurse und Wahrnehmungen verändert haben. Heute sind wir doch recht sensibilisiert für Themen rund um sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, was natürlich nicht heißt, dass es kein übergriffiges Verhalten mehr gibt. Ganz im Gegenteil, aber die Diskurse darum, die werden viel stärker geführt, auch in der Öffentlichkeit. Wie sahen denn die Diskurse damals in der DDR aus? Gab es eine Sensibilität für Alltagssexismus, also eine kritische Wahrnehmung? Wie sah das in der Praxis genau aus?
Genau, das ist ein schwieriger Punkt. Also was es auf jeden Fall gab, ist eine Wahrnehmung von Verhalten, das als unangemessen, als anzüglich, als unsittlich oder auch als unkollegial wahrgenommen wurde. Also wie gesagt, das Gleichstellungspostulat hat nicht nur einfach eine Gleichstellung im Bereich der Lohnarbeit vorgesehen, sondern es hing damit auch zusammen, dass Frauen auch eine gewisse Achtung zuteilkommt. Die Punkte oder die Interaktion, die wir heute als sexistisch bezeichnen und die ich auch so in der Arbeit auch kategorisiere, wurden damals auch einfach anders benannt. Deswegen muss man immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Zum Beispiel heißt es dann Verstoß gegen die Achtung der Frau. Das war schon recht weit verbreitet. Also das gibt es zum Beispiel auch in der sogenannten Enzyklopädie der Frau. Das ist so ein Ratgeber für Frauen von Haushalt bis Beziehungsprobleme bis Kontakt mit den Kollegen im Betrieb. Und da wird zum Beispiel auch Bezug darauf genommen, wie Frauen umgehen sollen mit den derben Witzen der Herren Kollegen. Und da heißt es dann auch, dass sie sich das nicht unbedingt gefallen lassen sollen und dass doch mal die Kollegen überlegen sollen, ob sie so auch mit Frau und Tochter reden würden. Ja, also da merkt man, okay, es gibt auf jeden Fall ein Bewusstsein für sexistisches Verhalten. Also ganz davon abgesehen, dass es das natürlich total gab in künstlerischen oder politisch-oppositionellen Kreisen. Hatte das aber auch in der, sag ich mal, Mehrheitsgesellschaft, gab es dafür ein Bewusstsein, was tatsächlich es nicht gab und was natürlich mit Sexismus zusammenhängt oder mit der Wahrnehmung von Sexismus ist, genau diese Interaktion als Teil eines strukturellen Problems wahrzunehmen. Dieses Verhalten wurde sehr stark individualisiert und gleichzeitig wurde sowohl von Frauen erwartet, aber auch von Frauen gesagt, Das ist ein individuelles Verhalten, mit dem ich aber auch sehr gut klarkomme und gegen das ich mich sehr gut wehren kann. Und das ist etwas, was mir tatsächlich in den Interviews am meisten Bauchschmerzen auch bereitet hat, wo ich wirklich lange gebraucht habe, um das für mich auch so zu verstehen, dass es oft zur Äußerung von Frauen kam in Bezug auf diskriminierendes Verhalten, vor allen Dingen sexistisches Verhalten, das für mich sehr unsolidarisch wirkte und für mich wirkte wie eine Art Victim Blaming. Also dass Frauen, wenn es halt um sexualisierte Gewalt ging oder geht oder um sexualisierte Belästigung, dass sie sehr stark gesagt haben, ja, pff, das ist entweder nicht passiert oder ganz ehrlich, mir ist es nicht passiert, ich konnte mich wehren. Und genau über diese sehr stark abstreitenden Handlungen haben sie im Endeffekt sich ein Stück weit auch unsolidarisch gegenüber Frauen oder Frauengruppen und Statusgruppen verhalten, die das vielleicht nicht konnten, die vielleicht auch nicht unbedingt in so einer starken Position waren.
Victim Blaming ist ja auch etwas, was wir bis heute beobachten können, wenn Fälle von sexualisierter Gewalt öffentlich werden, in allen Gesellschaftsbereichen, nicht zuletzt auch in Institutionen wie den Hochschulen. Aber zurück zu deiner Arbeit. Jetzt hast du schon allgemeiner angedeutet, wie übergriffiges Verhalten in den Betrieben der DDR ausgesehen hat. Hast du denn ganz konkrete Beispiele im Kopf, an denen wir nachvollziehen können, wie es genau zu sexualisierter Gewalt gekommen ist und vor allem auch, wie sich die Betroffenen gewehrt haben, beziehungsweise ob es überhaupt Möglichkeiten gab, sich zur Wehr zu setzen?
Besonders spannend finde ich einen Fall, der sich Anfang der 70er Jahre, und zwar 1971, ereignet hat in den Leunawerken, genauer im Betriebsteil Caprolactam, was ein Betriebsteil ist, in dem der Grundstoff zur Kunstfasertextilienproduktion hergestellt wurde. Und das ist ein Fall, der sich abgespielt hat zwischen ein paar ArbeiterInnen bzw. GenossInnen. Und zwar waren das nämlich zwei Frauen, die einen Konflikt hatten mit ihrem Meister. Der Meister in ihrer Abteilung hat ihn nämlich vorgeworfen, seinen Arbeitsanweisungen nicht hinterherzukommen. Und dann hat sich das immer weiter versteift und die kamen da nicht wirklich überein. Und dann haben sie sich beschwert, und zwar bei ihrer entsprechenden Parteiorganisation, der SED-Grundorganisation ihres entsprechenden Betriebsteils, und haben sich über den Meister beschwert, dass der sie total schlecht behandelt und auch im Endeffekt auch nicht wirklich parteitreu ist und das auch immer wieder raushängen lässt. Und ganz am Ende von ihrer Eingabe haben sie dann geschrieben, wir wollen übrigens noch was anderes melden. Und zwar hat der APO-Sekretär, also der Abteilungsparteiorganisationssekretär, hat uns unsittlich berührt, unsittlich belästigt und das mehrfach. Und darüber möchten wir jetzt übrigens auch sprechen. Das heißt, dieser Fall von sexualisierter Belästigung, der dann seine eigene Dynamik entwickelt, kommt innerhalb eines anderen Falles vor. Und das ist tatsächlich eine Sache, die sehr oft passiert. Da geht es zum Beispiel in einem anderen Fall dann tatsächlich aus dem VIB NAVA, also dem Glühlampenwerk in Berlin, geht es dann um eine Sachbearbeiterin, die auch mit ihrem Vorgesetzten sich streitet über Arbeitsrechtliches. Da geht es um, sie hat Probleme mit ihrem Kind, das oft krank ist und kann dann versucht, das auszugleichen, dadurch, dass sie ihren Hausarbeitstag quasi verschiebt und so weiter. Und dann macht ihr Vorgesetzter da nicht mit. Und dann schreibt sie auch ganz zum Schluss, übrigens, er ist mir gegenüber anzüglich. Und das finde ich auch unangemessen. Und wie gesagt, das sind zwei Beispiele, wo diese Fälle von sexualisierter Belästigung ganz spät thematisiert werden und auch nicht im Zentrum stehen.
Und warum genau sind die Frauen so vorgegangen? Hast du da eine These?
Ich finde, dass es dafür zwei verschiedene Erklärungen gibt. Man kann das Ganze sehen als eine Möglichkeit, sich mit dem Vorwurf nicht angreifbar zu machen. Zu sagen, okay, man ist ein bisschen vorsichtig, spricht ein Thema an, das vielleicht nicht ganz so heiß ist und wo man vielleicht eher Chancen hat, gut gehört zu werden und kommt dann quasi nochmal im Nachgang zu einem Thema, das mehr mit Scham, mit Angst behaftet ist. Man kann aber auch sagen, dass die Frauen genau diesen Part der sexualisierten Belästigung als quasi Tropfen wahrgenommen haben, der das Ganze fast zum Überlauf gebracht haben und auch als Teil eines gleichen Problems. Und zwar war in beiden Fällen, die ich da darlege, der eine, wie gesagt, ist von 1971, der andere ist fast 20 Jahre später von 1989, dass die Frauen jeweils die zugrunde liegenden Konflikte als ein Aufbegehren gegen eine sexistische Arbeitskultur gesehen haben. Einmal der Brigadier, der ihr das Leben zur Hölle macht, wobei sie sich doch recht stark versucht anzustrengen, als übrigens alleinerziehende Mutter irgendwie den Arbeitsanforderungen gerecht zu werden. Und dann der Meister und der APO-Sekretär, beide in einem Betrieb, in dem übrigens Frauen auch eher als ungelernte Arbeiterin gearbeitet haben, das heißt hierarchisch in einer schlechteren Position waren, die sich beide einfach nicht in Ordnung oder quasi mit Achtung der Frauen ja verhalten haben. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil ein Gedanke dazu ist, dass man darüber merkt, dass Fälle sexualisierter Belästigung sehr stark wahrgenommen wurden als ein Angriff auf die Position als Arbeiterin oder als, ja, als arbeitende Frau, ob jetzt Arbeiterin oder Angestellte, ist in dem Moment egal, in der Position im Betrieb. Und vielleicht weniger als ein Angriff auf die sexualisierte Frau in der Gesellschaft, sondern tatsächlich, das waren Aktionen, die dieser Frau in ihrer Position der Lohnarbeit einfach nicht gerecht wurden.
Du hast ja gesagt, die Frauen haben eine Eingabe gemacht. Einmal kurz als Einordnung für die Zuhörenden. Die Eingabe war in der DDR ein Instrument für die BürgerInnen, um auf offiziellem Weg eine Beschwerde einzureichen, zum Beispiel beim Betrieb, aber auch an die Parteispitze gerichtet. Die DDR-Führung hat die Eingabe auch genutzt, um zu argumentieren: Hey, schaut mal her, wir sind doch demokratisch. Dabei war die Eingabe aber kein juristisches Instrument. Also es war möglich, eine Beschwerde einzureichen. Es gab dafür auch einen Amtsweg. Aber wie dann am Ende damit umgegangen wird, dafür gab es keine Garantie. Aber als historische Quelle sind diese Eingaben natürlich für uns heute spannend, weil sie in gewisser Weise einen Eindruck davon geben, wie die Stimmung in der Gesellschaft war und welche Themen die Menschen beschäftigt haben. Um mal eine Zahl zu nennen, es gab durchschnittlich um die 70.000 Eingaben im Jahr, also ein riesiger Quellenkorpus. Und jetzt die Frage an dich, Henrike, wie ist denn der Betrieb mit sexualisierter Belästigung und Gewalt umgegangen, gerade auch, wenn es so offen berichtet wurde in einer Eingabe?
Wie damit umgegangen worden ist, ist nämlich so, so damit umgegangen wie mit sehr vielen anderen Problemen. Es gab erstmal vor allen Dingen in dem Fall der beiden Arbeiterinnen, die ja auch Parteimitglied waren, da gab es erstmal eine Aussprache. Ja, aus heutiger Sicht schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Da kamen die Frauen zusammen, es kam der APO-Sekretär, wie gesagt, derjenige, dem sie vorgeworfen haben, sie belästigt zu haben. Und dann kamen noch ein paar andere parteiliche Vertreter und so zusammen und haben darüber gesprochen. Im Anschluss an dieses Gespräch, da gibt es leider nicht viele Notizen zu, mussten dann beide Parteien aufschreiben, dass sie sich zukünftig anders verhalten. Also vor allen Dingen, dass der APO-Sekretär nicht mehr diese Berührung vornimmt, aber auch die Frauen sich nicht mehr beschweren. Die Frauen haben das übrigens aber nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben ein paar Monate später dann nochmal gesagt, nee, Moment mal, das gefällt uns hier nicht und irgendwie passiert hier auch nichts und haben dann nochmal versucht, eins draufzusetzen. Wo sich dann aber tatsächlich der APO-Sekretär dann nochmal gewehrt hat und nochmal auf eine andere Partei, auf eine höhere Parteiebene gegangen ist, um dann zu sagen, nee, Moment mal, ich habe jetzt schon hier Besserung gelobigt und jetzt muss hier auch mal Schluss sein. Wie es dann weitergegangen ist, ist unklar. Aber was ich damit sagen möchte, meine These ist, dass es nicht unbedingt zu einem Tabu kam von sexualisierter Gewalt. Mein Tabu wäre zu stark. Tabu ist meines Erachtens etwas, was wirklich strategisch gedacht wird, wenn etwas wirklich verdrängt werden soll. Und da gibt es eine politische Agenda. Ganz ehrlich, so wichtig war das nicht. Ja, also ob jetzt hier ein paar Frauen sich beschweren, ganz ehrlich, das hat die Hierarchiekonstellation im Betrieb nicht besonders in Frage gestellt. Deswegen musste da auch gar nicht so scharf umgegangen werden. Deswegen wurden die üblichen Mittel zur Konfliktlösung im Betrieb bemüht, was, naja, nicht unbedingt wirklich viel vielleicht verändert hat, aber dennoch den Frauen irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, diese Konfliktlösungsmittel, die vermeintlichen, aber auch zu bedienen.
Wie du schon gesagt hast, das würde ich auch teilen, aus der heutigen Perspektive klingt das unheimlich unbefriedigend. Aber es ist eben wichtig, diese Fälle im historischen Kontext zu sehen und in den Möglichkeitsraum, den die Frauen in der Zeit hatten. In deiner Arbeit habe ich auch gelesen, dass sexualisierte Gewalt auch kein Gegenstand einer öffentlichen Debatte in der DDR war. Es gab keinen Diskurs rund um die Fälle, die du eben geschildert hast, oder auch Fälle, wo es zum Beispiel zu Missbrauch gekommen ist, die aus dem heutigen Kontext heraus natürlich strafrechtlich verfolgt werden und über die berichtet wird natürlich dann auch.
Also generell wurden Sexualstraftaten recht wenig beleuchtet, wenn dann waren das wirklich bekannte Serienmörder wie irgendwie Erwin Hagedorn. Aber ansonsten, diese Art von großer Öffentlichkeit gab es einfach nicht. Und Sexualstraftaten, wenn überhaupt, wurden so in der Kriminologie oder in der Rechtswissenschaften quasi beleuchtet. Aber auch da war ehrlich gesagt der Betrieb, war da kein wirklicher Untersuchungsgegenstand. Also das war, ja, das war nicht wirklich so von Interesse.
Was aber von Interesse war, um jetzt ein bisschen wegzugehen von sexualisierter Gewalt hin zu Hierarchie und Macht, war die Kontrolle und Steuerung von Paarbeziehungen. Einen großen Teil deiner Arbeit widmest du auch der Rolle von Betrieben in der Einflussnahme der Formierung von Paarbeziehungen, also Ehen zum Beispiel. Die DDR hatte eine genaue Vorstellung davon, wie eine funktionierende Familienkonstellation aussieht, nämlich heteronormativ, Mann, Frau, die dann gemeinsam Kinder bekommen und das möglichst früh. Und auch dafür war der Betrieb ein idealer Ort, weil die Menschen viel Zeit miteinander auf engem Raum verbracht haben und der Betrieb nach der Schule eben der nächste soziale Ankerpunkt vieler Menschen war. Und die Betriebe haben genau das aktiv genutzt. Es gab sogar Betriebskulturhäuser, in denen man heiraten konnte. Und was ich auch noch ziemlich verrückt fand, das DDR-Regime hatte ja ein großes Interesse an dieser Rolle des Betriebs, weil man eben versucht hat, besonders in den 1960er Jahren, die Menschen entlang sozialistischer Vorstellungen zu formen. Aber das ging dann auch so weit, dass Beschäftigte beim Scheidungswunsch ein Gespräch vorab mit ihrem Vorgesetzten führen mussten und das Scheidungsverfahren selbst dann auch teilweise im Betrieb stattgefunden hat. Du schreibst auch, dieses Verfahren diente eben auch der Erziehung und Abschreckung anderer KollegInnen, sich eben selbst nicht scheiden zu lassen. Aber es gab auch eine andere Seite. Die Menschen in der DDR haben versucht, sich dieser Kontrolle zu entziehen und sie haben auch versucht, diese starke Einflussnahme der Betriebe für sich selbst zu nutzen. Kannst du einmal ein bisschen näher erläutern, wie das in der Praxis aussah?
Es gab mehrere Fälle, wo tatsächlich in ganz vielen Konflikten Beschäftigte die Direktion kontaktiert haben, um zu veranlassen, dass die Direktion meinetwegen den Ehemann, der laufend Überstunden macht, früher nach Hause schickt oder aber veranlasst, dass meinetwegen die Geliebte des Ehemanns nicht mehr im Betrieb anrufen kann. Das heißt, die Beschäftigten selbst haben aber auch den betrieblichen Autoritäten eine enorme Macht zugesprochen. Abgesehen davon, dass sie sie aufgefordert haben, in ihre Privat- und Sexualbeziehungen zu intervenieren. Aber da sieht man auch nochmal, dass einfach definitiv ein anderes Verhältnis zur Herrschaft damit existiert hat. Und das war auch noch in den 80er Jahren so. Dass, wie gesagt, eine Frau, die krank war, der Mann war viel arbeiten und so weiter. Und sie schrieb dann der damaligen Betriebsdirektorin der Filmfabrik in Wolfen, dass ihr Ehemann noch bitte mehr zu Hause sein solle. Und dann schrieb nur die Betriebsdirektorin, schrieb zurück, ja, dann soll sich ihr Mann bei mir melden, was er niemals gemacht hat. Dieser Mann, dem war das scheinbar total unangenehm und er hatte auch kein Interesse dran. Und dann merkt man nochmal, das ist tatsächlich so eine Dynamik, die ich auch wirklich sehr wichtig finde, um zu zeigen, es hat nicht immer nur top-down funktioniert, sondern es wurde tatsächlich auch anders bemüht.
Eine Frage, die mich jetzt auch noch beschäftigt ist, waren es denn an der Spitze der Betriebe vor allem Männer oder gab es da auch Frauen, die die Chance bekommen haben, in Leitungspositionen zu kommen?
Zum Beispiel im Wolfner VEB Photochemisches Kombinat gab es eine Generaldirektorin, das war Dr. Brunhild Jäger. Die war in den 80er Jahren dort Generaldirektorin. Interessanterweise sagt Brunhild Jäger selbst, dass sie in die Position gekommen war, weil es zu diesem Zeitpunkt keinen Mann gab, der diesen, Zitat, Skandalkombinat leiten wollte. Und sie selbst hat dann quasi eher dann nochmal als Frau eine Schonfrist bekommen, um sich dort einzuarbeiten und so weiter. Und diese Brunhild Jäger sagt auch einfach ganz klar, Frauen kamen oft in Positionen, die für Männer aus irgendwelchem Grund unattraktiv waren. Und ich finde, das beleuchtet nochmal einen Punkt ganz gut, den ich auch versucht habe, in meiner Arbeit darzustellen. Und zwar, also ich habe versucht, einen weiteren Grund für die sogenannte gläserne Decke darzustellen. Also in der Forschung, die sich natürlich auch sehr stark genau mit dieser Frage beschäftigt hat, um die man nicht drum rumkommt, wenn man sich mit Gleichstellungspolitik in der DDR beschäftigt. Also warum gab es so wenig Frauen in Leitungspositionen? In Klammern, so wenig waren es gar nicht. Ehrlich gesagt muss man sich für heute die Zahlen anschauen und dann kriegt man auch das kalte Grausen. Auf jeden Fall hat die Forschung halt bis jetzt gesagt, wie gesagt, Leiterin zu sein war nicht unbedingt attraktiv, weil es nicht unbedingt mehr Lohn versprochen hat, weil es politische Loyalitäten erfordert hat, die nicht alle geben wollten oder konnten. Und weil Frauen dort mit Sexismus betroffen haben oder aber weil sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollten. Und ich habe noch einen weiteren Punkt quasi rausgearbeitet und zwar, dass es einfach, je höher man kam, dass es halt einfach sehr viel stärkere Männernetzwerke gab, die einfach Positionen unattraktiv, nochmal mehr unattraktiv gemacht haben, beziehungsweise die Verselbstständigung von Netzwerken wiederum dafür gesorgt hat, dass Frauen dort keinen Platz reinfanden, reinbekommen haben. Und da habe ich quasi so ein bisschen ex negativo dargestellt, und zwar an einer Leitungsebene im VEB Carl Zeiss aus dem Bereich Handel konnte ich nachzeigen, welche sexualisierten und vergeschlechtlichten Praktiken es dort gab. Also einmal ein sehr starker Alkoholkonsum, der auch sehr strategisch mehr oder weniger eingesetzt wurde. Und dann zum Beispiel aber auch das Sprechen über Sexualität, über Affären der anderen, über die eigenen sexuellen Erfahrungen, der Besuch von Stripclubs meinetwegen oder der Konsum von Sexarbeit auf Auslandsreisen oder bei der Leipziger Messe. Und das Ganze hat dann meines Erachtens, so konnte ich es nachzeigen, eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, die für Frauen einfach nicht attraktiv war und wo sie quasi nur als Rolle des Objektes aufgetaucht haben. Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch, dass eine tragende Stütze von diesen Netzwerken das Ministerium für Staatssicherheit war. Und zwar, das muss man sich auch vergegenwärtigen, in bestimmten Bereichen, auch gerade in den Leitungspositionen, gab es eine recht hohe IM-Dichte, also eine recht hohe Dichte an inoffiziellen Mitarbeitern, die sich gegenseitig natürlich über sich gegenseitig berichteten und dann schön mit ihren Führungsoffizieren dann meinetwegen einen Cognac tranken und dann darüber sprachen. Das heißt, da war sehr viel Wissen im Umlauf über die Praktiken der anderen sozusagen. Und diese Praktiken waren auch oft, kratzten auch oft an der Grenze quasi der Legalität. Es herrschte darüber trotzdem ein Wissen. Dieses Wissen hat wieder eine Art von Gemeinschaft erzeugt, wozu die Frauen aber nicht gehörten, weil sie diese Praktiken nicht teilten.
Das heißt, Frauen hatten sozusagen gar kein Netzwerk unter sich oder eben Anknüpfungspunkte an die Männernetzwerke, was ein Hinderungsgrund war, in hierarchisch höhere Positionen zu kommen. Das ist eine Beobachtung, die, würde ich sagen, wir teilweise heute immer noch machen können und die auch einfließt in die Diskussion um eine Frauenquote. Das nur am Rande. Worauf ich jetzt am Ende noch eingehen würde gerne mit dir, ist die Rolle der Migrantinnen in den Betrieben. Dem hast du auch ein Kapitel gewidmet, Herrschaft in DDR-Industriebetrieben. Da hast du dich mit migrantischer Sexualität beschäftigt und hast ein Unterkapitel Der Betrieb kontrolliert genannt. Kannst du darauf noch ein bisschen näher eingehen?
Also wir haben die Tendenz, dass die Betriebe immer weniger Lust haben, in den 70er und 80er Jahren rumzupfuschen oder irgendwie Einfluss zu nehmen auf die Beziehung ihrer Beschäftigten. Da gab es eine Ausnahme, und zwar bei migrantischen Beschäftigten, ja, die vor allen Dingen mit den 70er Jahren sehr stark in die DDR kamen, deren Paarbeziehungen, deren Sexualität einfach einer viel stärkeren Kontrolle unterlag. Und zwar auf mehreren Ebenen. Auf der Ebene der Ehen. Also zum Beispiel durften nicht alle ArbeitsmigrantInnen Ehen eingehen. Das ist auch je nach Nationalität unterschiedlich gewesen, weil tatsächlich auch, muss man auch bedenken, auch die Entsendeländer der sehr stark auch Einfluss genommen haben. Aber es ging auch los bei sowas wie der Kontrolle von den Wohnheimen, wo die ArbeitsmigrantInnen gearbeitet haben. Und zwar bei der Einhaltung der Besuchszeiten. Also viele durften dann tatsächlich nach 22 Uhr oder meinetwegen schon früher keinen Besuch mehr empfangen, durften auch über Nacht keinen Besuch behalten und so weiter. Das war halt auch ein Punkt, wo auch die Sexualität der sogenannten VertragsarbeiterInnen sehr stark kontrolliert wurde. Und bei Frauen waren es natürlich auch die Schwangerschaften, die auch zum Teil nicht geduldet waren, was zum Teil aber auch an den Herkunftsländern quasi lag, die da unterschiedliche Bestimmungen hatten.
Ich finde gerade die migrantische Perspektive ja nochmal sehr wichtig zu betonen, weil im öffentlichen Diskurs, wenn wir jetzt über die DDR sprechen, genau die Konsequenzen aus dieser Politik oftmals noch nicht so starken Eingang finden. Und eine andere Seite, die wichtig ist, auch heute sehen wir noch, dass gerade bei Formen von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt es auch marginalisierte Gruppen sind, die häufig davon betroffen sind und eben weniger Möglichkeiten haben, sich öffentlich zu äußern und am Ende auch weniger gehört werden. Henrike, du hast deine Arbeit im November 2022 verteidigt und blickst jetzt mit ein bisschen Abstand darauf. Was würdest du sagen, ist deine zentrale These?
Die übergeordnete These, die ich gewonnen habe und die ich mitnehme aus meiner Doktorarbeit, die ist nicht originär von mir. Und ich glaube, ich konnte sie aber nochmal für den Betrieb ein bisschen stärker herausarbeiten, ist grundsätzlich von Hanna Havelkova, einer tschechischen Historikerin, die den schönen Satz gesagt hat, der Sozialismus oder die Gleichberechtigungspolitik hat die Männer nicht weniger sexistisch gemacht, den Frauen aber durchaus mehr Handlungsspielräume gegeben. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der nochmal zeigt halt auch, wie Sexismus funktioniert. Sexismus funktioniert auf verschiedenen Ebenen, auf institutioneller Ebene, auf struktureller Ebene, auf kultureller, epistemischer Ebene und eben auch auf interpersonaler Ebene. Und durch diese verschiedenen Ebenen, die immer wieder zusammenwirken, bleibt der halt einfach bestehen und reproduziert sich. Und das zeigt sich auch in der DDR sehr gut. Es gibt diese Gleichstellungspolitik mit allen ihren eigenen Sexismen und ihren Unzulänglichkeiten und quasi auch mit dem Fakt, dass sie quasi die tatsächliche Gleichstellungspolitik ab Mitte der 60er Jahre massiv zurückgefahren wurde. Dennoch hat dieses ganze Postulat wiederum auf persönlicher Ebene halt, wie gesagt, Frauen auch ein Stück weit Agency auch einfach verliehen. Und ja, und ich finde quasi diese Widersprüchlichkeit lässt sich ganz gut im Betrieb darstellen. Solange die Machtstrukturen nicht verändert wurden, was sie definitiv nicht wurden in der DDR, grundsätzlich, wie gesagt, da gab es ein paar Steilschrauben mehr, aber solange diese grundsätzlichen Machtstrukturen nicht angegangen werden, ändert sich auch nichts in der Gesellschaft.
Ein sehr wichtiges Schlusswort, würde ich sagen, was wir genauso auf verschiedene Debatten übertragen können, die wir heute genau noch so führen. Wenn sich die grundsätzlichen Machtstrukturen nicht ändern, ist es schwer, gegen sexualisierte Gewalt und andere Formen von Hierarchie und Machtmissbrauch in der Gesellschaft vorzugehen. Also danke dir, Henrike, für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
Weitere Informationen zur Arbeit von Henrike und zu diesem Podcast findet ihr in den Shownotes. Weiter geht's mit diesem Podcast im neuen Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und mir bleibt jetzt noch, euch frohe Weihnachten zu wünschen und einen guten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.
Der ZZF Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.